Dankeschön. Sein Name heißt Immanuel. Gott mit uns. Gott ist mit uns. Am Morgen, Mittag und am Abend. Und auch in der Nacht, wenn alle schlafen, wenn alles still ist, Gott ist mit uns. Mein Thema heute ist die Heilung deiner oder meiner oder unserer Persönlichkeit. Wir Menschen, wir sind in dieser Welt so durcheinander und konfus. Wir wissen nicht mehr, was bin ich richtig? Wenn ich manchmal Leute so bei mir auch im Gottesdienst habe, da kommen Leute und sagen, ich weiß nicht, bin ich Mann oder Frau? Es gibt ja Twitter und ich wusste gar nicht, dass sowas gibt, bis ich in Stuttgart mal vor fast 50 Jahren meinen Dienst antrat. Da rief mich einer an und sagt, ich weiß nicht, wer und was ich bin. So, Gott möge Gnade schenken, dass du rausfindest, wer und was du bist. Du bist ein von Gott gewollter, ein von Gott begnadigter, ein durch Jesus Christus erkaufter Mensch. Jesus hat seinen Preis für dich gezahlt und du darfst selig und fröhlich deine Straße ziehen. Lob und Dank. Heilung der Persönlichkeit. Ich lade dich weiter ein zu den nächsten Gottesdiensten. Morgen werde ich darüber sprechen. Gott steht bei dir. Gott steht neben dir. Gott sagt, Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Nun zu der Heilung deiner Persönlichkeit. Da haben wir früher ein schönes Lied gesungen. Gott macht aus Wüstensand Gartenland. Halleluja. Da macht er Gartenland, ein Paradies. Und das ist die Wiederherstellung, um die es hier heute geht. Du sollst nicht ein Wüstenland sein, sondern und Wüstensand soll dein Leben nicht nur bedecken, sondern du sollst ein Paradies, ein Garten Gottes sein. Heilung der Persönlichkeit, Heilung des Charakters, Heilung deines Lebensstils, Heilung des Wesens. Wer bist du wirklich? Was bist du wirklich? So, die Persönlichkeit umfasst alles. Dein Anfang und dein Ende, dein Ich, da gibt es so viele Dinge, so viele Menschen sind widersprüchlich und sie müssen mit Widersprüchen leben. Und wie gestalte ich mein Leben trotz den vielen Widersprüchen? Was ist Wiederherstellung? Gott versucht Adam, das Paradies anzuvertrauen. Er sagt, das ist das Land, der Garten, den du bearbeiten sollst. Adam wurde im Garten Eden hineingesetzt und das Erstaunliche ist, ich habe diese Tage Gedanken mir gemacht, in der Bibel heißt es, und führe uns nicht in Versuchung, was das alles so heißt. Gott hat Adam in die Versuchung gestellt, hat geprüft, was wird er machen, er und seine liebe Frau. Da hat zwei Bäume gepflanzt, den Baum der Erkenntnis und den Baum des Lebens und er hat gesagt, von allen Bäumen dürft ihr essen, bloß vor diesen zwei nicht. Und ich habe eines festgestellt, alles was du verbietest, machen die Leute erst recht. Verbieten Leuten Rasen nicht zu betreten, sie betreten den Rasen. Also, Gott hat verboten und wollte prüfen, ist Adam zuverlässig? Kann man sich auf ihn verlassen? So, wenn wir glauben, in dem Moment, wo wir glauben, wir werden versucht, wir werden alle versucht, sogar der Herr Jesus Christus, er wurde vom Heiligen Geist nach der Taufe gleich in die Wüste geführt, um versucht zu werden. Das ist unser Weg. Und deshalb, und führe uns nicht in Versuchung, sondern ich würde vielleicht sagen, nun, lieber Gott, macht, dass die Versuchung so schnell ein Ende bekommt, dass wir so schnell wie möglich da durchkommen, dass ich die Prüfung bestehe. Und mach so, dass die Versuchung so ist, dass ich es bestehen kann. Wie heißt es auch in Matthäus 24, und bittet Gott, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat, am Feiertag. So, wir müssen uns bewähren, wir müssen proben zu bestehen, und das gehört zur Entwicklung meiner Persönlichkeit, dass ich Prüfungen bestehe. Und je mehr Prüfungen ich bestehe, desto besser ist meine Persönlichkeit, desto höher entwickelt, desto vorsichtiger bin ich. Alles, was in dieser Welt bedeutet, was wichtig ist, das muss durch den Ofen, durch das Feuer gehen, muss geprüft werden, muss sich bewähren. Ich denke auch die drei hebräischen Jünglinge oder auch der Daniel, die mussten ihre Glaubensproben bestehen. Auch das gehört zur Entwicklung meiner Persönlichkeit. Und der Ofen wurde sogar noch 7-mal heißer gemacht. Also noch stärker, noch eins drauf und noch eins drauf und noch eins drauf. Versuchung. Entwicklung der Persönlichkeit. Wie wird meine Persönlichkeit, mein Charakter, mein Wesen, meine Art, mein Lebensstil sich entwickeln? Werde ich zu Gott stehen? Werde ich Gott die Treue halten? Werde ich meine Knie vor diesem Götzen beugen? Werde ich jemand anders bitten? Was werde ich tun? Jesus wurde auch versucht. Sein Charakter. Ist er noch stolz? Zieht eine Schuhe ab, versucht seine Allmachtsgefühle auszuleben. Er ist Gott. Er war Gottes Sohn. Er war voller Autorität und Vollmacht. Und wenn er sprach, da haben die Leute nicht gewusst, von woher das kommt. Verstehst du, bist du im Auftrag Gottes oder redest du aus dir selber oder fantasierst du? Weißt du, aber Jesus musste sich bewähren, dass er nichts aus sich selber macht, sondern auf die Anleitung und Anweisung Gottes. Er hat nicht dem Teufel die Ehre gegeben, hat ihn nicht angebetet. Er hätte alles haben können. Also versuchst du etwas zu machen oder wartest du auf die Stunde Gottes? Auch Israel. Weißt du, Entwicklung der Persönlichkeit, Entwicklung des Charakters. Und eigentlich, wir kommen auf diese Welt, wird unsere Persönlichkeit von Anfang an, sind wir eine Persönlichkeit. Und dann, wie geht es mit meinem Leben weiter? Auch die Israeliten, als sie aus Ägypten auszogen, die sind nicht gleich in das gelobte Land geraten und hineingekommen. Sie mussten 40 Jahre lang in der Wüste versucht werden. Sind sie Gott treu? Kann Gott sich auf sie verlassen? Sind sie ein königliches Priestertum? Was für ein Volk ist es? Was für Gesindel sind die? Und die haben noch so viel Pöbelvolk mitgenommen. Das war ihr Problem, ihr Verhängnis. So, Gott wollte wissen, kann ich mich auf diese Leute verlassen? Werden sie meine Gebote halten? Und keine 100 Tage. Da Moses kommt nicht zurück, bauen sie das goldene Kalb. Verstehst du, dienen schon fremden Göttern und verstoßen gegen das erste Gebot. Gott wollte sehen, ob sie treu sind. Er hat sie geprüft und untersucht. Und das ist im Leben überall so. Jeder Arzt, der dich behandeln soll, der prüft zuerst, untersucht sich, dann sagt sie, legen Sie sich mal auf diese Pritsche. Ich will sie untersuchen. Verstehst du? Jeder Arzt untersucht zuerst, bevor er Medikamente verschreibt. Jeder Arzt, ja, sogar sehr gründlich, der untersucht das. Oder jede Bank, bevor die Bank dir Geld gibt, versucht sie, bist du auch kreditwürdig? Der Psalmist betet in dem 119. Psalm, erforsche mich Gott. Also man bittet, Herr, prüfe mich, sieh, wie ich meine, erfahre mein Herz, sieh meine Gedanken, bin ich belastbar? Und Gott prüft, sind wir belastbar? Wie viel können wir verkraften und ertragen? Sind wir robust? Und wie sind meine Motive? Wer und was treibt mich und leitet mich? Gott untersucht, nach wem richte ich mich? Auf wem achte ich? Was ist mir wichtig? Höre ich nur auf die öffentliche Meinung oder tue ich das, was mir mein Herz und mein Gott sagt oder die Bibel sagt oder der Heilige Geist? Erforsche mich Gott. Entwicklung der Persönlichkeit. Ohne Erforschung, ohne Prüfung, ohne Versuchung werden wir keine anständigen Menschen werden. Wir müssten uns bewähren. So, ob die Grundlage unseres Lebens auf Sand gebaut wurde oder auf das Wort Gottes, kann Gott sich auf mich verlassen? Die Heilung der Persönlichkeit, und die meisten sind da durchgefallen, in aller Liebe, die meisten, wir alle. Und selbst wenn die Christen sind, glaub doch nicht, wenn du jetzt an Jesus Christus glaubst, du wirst nicht mehr angefochten. Was hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, nachdem er 3 Jahre lang getrimmt, geschult und gelehrt hat? Satan begehrt eurer. Satan begehrt eurer. Stell mal vor, der Teufel will dich fressen. Der ist scharf auf dich. Verstehst du? Satan begehrt euch. Und dann sagt Jesus noch weiter, ihr werdet euch alle noch an mir ärgern. Nicht, ihr werdet loben, mich und preisen und mich anbeten und mir danken. Und was hat der liebe Petrus gemacht? 3-mal verleugnete den Herrn Jesus. Der Herr prüft uns, auf was und wen verlässt du dich? Verlässt du dich nur auf deine Motivation, auf deine Einstellung, auf die Sprüche, die du machst und so weiter, deine Bekenntnisse? Oder bist du wirklich echt? Oder liebst du den Herrn wirklich? Die Bibel sagt sogar, dass in der Endzeit alle Menschen versucht werden, Christen, nicht Christen. Das wird eine ganz große Versuchung sein. Über den ganzen Erdkreis, und zwar durch den Abfall. Weißt du, alle fallen ab, links und rechts, Leute geben Glauben auf, werden labil, werden irdisch gesinnt, materialistisch gesinnt. Da kommen diese Stürme, diese Herbststürme, so wie jetzt wir vor ein paar Tagen so einen Sturm hatten, verstehst du, oder gestern. Endzeitstürme, da wird alles geschüttelt, es wird immer schlimmer, die ganze Welt. Und nur starke Menschen, stabile Menschen, fundierte Menschen überleben es, die einen Tiefgang haben, die Wurzeln haben, die in die Tiefe gegangen sind, die werden es überleben. Alle anderen Bäume kippen um wie Schachteln oder Streichhölzer. Und meine Bibel sagt, Weichlinge und Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen, was das auch immer heißt. Gott wird diese Versuchung selbst verursachen. Er wird zulassen, so, dass Satan begehrt, dass Satan losgelassen wird und dass die Menschen verführt werden. Globalisierung, Friede, Friede und alles ist in bester Ordnung. Uns passiert nichts, wir sind so sicher. Wir bilden bald eine Regierung und die ist bis heute noch nicht gebildet, obwohl die schon längst gewählt sind. Weißt du, wer die Zeit nicht verkürzt sagt, Der Herr würde kein Mensch selig werden. Aber dann sagt Gott zu einer Gemeinde, und weil du dich an mein Wort festgehalten hast, es gibt immer noch welche, die sich an Gott festgehalten haben. Und die sind stabil und die sind stark und die sind unüberwindbar. Und weil du mein Wort bewahrt hast, werde ich dich auch bewahren vor der globalen, weltweiten Versuchung. Und die kommt. Das ist als eines der nächsten großen Ereignisse, die stattfinden werden. Wir haben schon so viele Endzeitzeichen, was schon alles passiert ist. Wir sprechen fast nur eine Sprache, Computersprache, www, verstehst du, und dann Englisch oder Chinesisch, aber überall wird fast Englisch gesprochen. So eine Sprache, wir suchen eine Regierung, die UNO, und mit einer Stimme soll alles regiert werden, der starke Mann, der wird herbeigesehnt. Und da ist die Frage, wem werden die Gläubigen Heil zurufen? Und wen werden sie begrüßen? Die Gläubigen oder der Gläubige wird errettet, er muss sich aber bewähren, bevor er errettet wird. Und weil du bewahrt hast mein Wort, will ich bewahren auch dich vor der großen Versuchung. So, wir leben in einer sehr gefährlichen Zeit und in einer sehr gefährlichen Welt. Und deshalb, wir brauchen eine gesunde Persönlichkeit. Keine wischiwasche Menschen, keine demoralisierte Menschen, Menschen, die nicht wissen, was links und rechts ist. Wir müssen wieder Boden unter die Füße finden. Und brauchen das, denn wir sind in einer Welt hineingeboren, dass die Leute nicht mal bald das Einmaleins mehr richtig können. Und da muss ich herausfinden, was ist der Wille Gottes für mein Leben. Und wir müssen lernen, unsere Geschichte so anzunehmen, wie sie zuerst mal ist. Aber das ist unsere Entwicklung. Das stecken wir drin. Und wir müssen uns an unserer Persönlichkeit arbeiten. Von Anfang an. Und wenn ich so ein Kind angucke, wenn das geboren wird, es lernt zuerst mal Liebe. Was ist Liebe? Was ist meine Mutti, mein Vati, meine Brüder, meine Schwestern? Und das ist genau das, wie meine Persönlichkeit entwickelt wird. Mit meinen Geschwistern, mit meinen Eltern, mit meiner Familie. Und dann kommt weiter, dann kommt mein Trotzalter. Und wir haben alles das gut durchgemacht. Also diese ersten Phasen, die ersten Lebensjahre. Und bis zu deinem siebten Lebensjahr ist dein Leben festgelegt. Was du bis dann gelernt hast, ist gut, das kannst du. Aber viele haben das nicht gelernt, weil sie nicht das Zuhause hatten, nicht die Lehre hatten, nicht die Grunddaten bekommen und vermittelt bekommen haben. Ich denke nur an die vielen Schlüsselkinder heutzutage, die in dieser Generation groß geworden sind. So sich selbst überlassen, dem Amt, dem Kindergarten überlassen, dem Staat überlassen worden. Die Katholiken und die Tyrannen, die Kommunisten und die Diktatoren sagen, gib mir ein Kind bis 5 Jahre und es gehört uns. Diese 5 Jahre, die sind so wichtig in unserer Persönlichkeit. Und da ist so viel schief gelaufen. Die Menschen wurden zuerst mal, und das ist, was die Pädagogen meistens machen, das Rückgrat wird gebrochen. Verstehst du, nicht nur Bandscheibenvorfall. Rückgrat wird gebrochen. Dein Wille wird gebrochen. Du machst, was ich dir sage. Das sehe ich beim Militär. Fast jedes Land hat das Militär. Die Soldaten müssen gehorchen, sich fügen. So, bis deine Grunddaten festgelegt sind, so bis zum 5., 7. Lebensjahr. Und diese Dinge verfolgen dich. Das ist die Grundlage, das ist das Fundament deines Lebens. Wer diese meine Worte hört, deshalb heißt es in der Bibel, du sollst ein Kind so früh wie möglich Gottes Wort lernen. Und wenn dein Sohn, deine Tochter dich fragt, musst du sagen, wo es lang geht. Oder warum ihr das macht, oder warum wir das machen. Aber die meisten Kinder haben keine Vorbilder heute mehr gehabt. Die jagen nur noch dem Geld. Vater und Mutter müssen arbeiten, damit sie die Unkosten decken können. Und die Schatten unserer Vergangenheit verfolgen uns und begleiten uns, solange wir leben. Es sei denn, wir fangen dagegen zu steuern. Wir unternehmen etwas. Und glaub nicht, dass, das entwickelt sich alles. Ja, da gibt's einen Wildwuchs. Und die gestörte Persönlichkeit ist ein Wildwuchs. Ich mache nur das, wozu ich Lust habe, was mir liegt, wozu ich Spaß habe. Aber eigentlich, ich habe keine Lust für das Gute. Ich habe nur Lust, das, was mir nicht liegt oder was mir nicht erlaubt ist. Nur nebenbei. Die großen Fragen, die mich bewegen, sind, wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wer bin ich? Es ist schon die Identität zu finden. Wer bin ich? Das ist so wichtig. Die meisten Leute wissen gar nicht, bin ich jetzt ein Deutscher, Amerikaner, bin ich jetzt ein Russe, Chinese, schon allein von dieser Nationalität, finde deine Identität, bin ich Christ oder bin ich nicht Christ? Geh auf die Straße und frag die Christen nach dem Gottesdienst. Sind sie ein Christ? Sind sie wiedergeboren? Sind Sie ein erfüllt mit dem Heiligen Geist? Was haben Sie gesagt? Erfüllt mit dem Heiligen Geist, was ist das? Ich habe noch nie was gehört darüber. Verstehst? Frag doch die Leute. Mach mal ein Interview. Was ist meine Entwicklung? Wie habe ich mich entwickelt bisher? Und wenn du da so ein Diagramm für dein Leben anstellst, dein Leben war nur auf und ab. Hat dein Leben eine konstante, kontinuierliche Entwicklung? Heilung der Persönlichkeit ist mein Thema. Wie ist mein Werdegang, mein Lebenslauf? Ja gut, ich bin geboren, dann und dann und wo und so weiter. Mein Vater war das und das. Du kannst ja einen Lebenslauf schreiben. Aber Lebenslauf ist mehr als nur geboren werden. Wo bist du zur Schule gegangen? Was hast du gelernt? Wie lange warst du dort? Verstehst du, das ist noch so vieles, was im Lebenslauf reinkommt. Die meisten sind mit ein paar Zeilen fertig. Und dann bin ich gestorben. Habe geheiratet noch, habe vielleicht ein paar Kinder noch gehabt. Wer bin ich? Und wer werde ich werden? Lass uns drüber nachdenken. Meine Eltern gaben mir den Namen. Ich habe den Namen nicht rausgesucht. Oder, ja, bin auch nicht gefragt worden, was ich werden wollte. Jung oder Mädchen? Bin ich gefragt worden, du auch nicht. Aber jetzt muss ich lernen, mich so anzunehmen, wie ich bin und was ich bin. Ich denke nur an diese drei hebräischen Jünglinge. Sie haben einen babylonischen Namen bekommen. Sie waren Gefangene in Babylon und nach den Göttern benannt, also nach den Symbolen, nach den Werten des Landes. Aber im Grunde genommen in ihrem Herzen, sie waren das, was sie immer waren. Sadrach, Mesach und Abednego. Sie waren der Michael, sie waren der Daniel und sie waren diese Menschen, die sie, was sie schon immer waren. Sie haben nicht diese heidnische Gottheiten angenommen. Kannst du dich selbst akzeptieren? Heilung der Persönlichkeit? Was ich hier spreche, das spreche ich aus Erfahrung in der Seelsorge, in all diesen Jahrzehnten, wo ich den allen Menschen diene. Die Frage, bin ich wirklich glücklich mit meinem Leben, mit dem, was ich geleistet habe, mit dem, was ich erreicht habe, kann ich mich selbst genießen oder auszustehen? Manche hassen sich. Ich kann mich selbst nicht annehmen, nicht akzeptieren, bin zu dick, bin zu dünn, bin zu klein, bin zu dumm. Weißt du, da kommen all diese Argumente. Ich bin nicht so wie die anderen. Aber ich habe eines festgestellt. Die dummen Menschen sind vielleicht glücklicher als die Superintelligenten. Die wissen es nicht, dass es noch was anderes gibt. Aber sie sind mit sich selbst beschäftigt. Nur nebenbei. Wessen Bild trage ich? Jemand betet in der Bibel. Zuerst habe ich gedacht, das ist unmöglich. Weißt du, so ein kleines Kind kann doch keine Fehler und keine Sünden machen. Herr, gedenke nicht an den Sünden meiner Jugend. Eigentlich, wenn ich so die Bibel studiere, die im Alter haben die ganzen Knacker Sünden begangen. Verstehst du, Abraham, Moses, wird zornig, verstehst du, haut drauf und sagt, ihr Gesindel, wie lange muss ich euch ertragen? David, im Alter, bringt ja alles durcheinander und Unglück. Und so staue ich die Geschichte, wenn ich so anschaue, im Alter haben die Leute Fehler gemacht. Aber hier betet der Psalmist, gedenke der Sünde meiner Jugend. Der hat wahrscheinlich mehr von der Psychologie gewusst, wie manche Psychologe heute. Die Weichen werden in der Jugend gestellt. Die Sünden werden in der Jugend begangen. Natürlich, vergib mir die Sünden meiner Jugend. Nicht nur die Sünden, die ich begangen habe, sondern die Sünden auch, die andere sich an mir, wo sie sich an mir vergangen haben. Vergib mir diese Sünden. Heilung der Persönlichkeit ist mein Thema. Die Sünden der Jugend, die damals dort gemacht worden sind, in der Kindheit, in der Pubertät. Gerade in der Pubertät werden so viele Fehler gemacht. In der Erziehung der Menschen. Da passieren so viele Verletzungen und Verwundungen. Aus dir wird nichts. Wenn du so weitermachst, da bringst du nichts. Du wirst das Mauerblümchen bleiben. All diese Gedanken, die dann man so eingeimpft bekommt. Und man wird nicht gelobt als Kind. Und genau das ist so wichtig. Die Kinder sollten gelobt werden. Der Vater sollte sein Kind loben. Die Mutter sollte loben. Aber aus dir wird nichts. Du lernst, bist zu faul. Streng dich ein bisschen mehr an. Und du lernst dann nachher nur noch für die Eltern. Aber nicht für dich selbst. Für mich war ein Schock. Ich habe mal Fehler gemacht. Bin irgendwo faul gewesen. Dann kommt der Lehrer, steht vor mir stramm und sagt, Johannes, du lernst nicht für die Schule, nicht für mich, du lernst für dich. Da bin ich aufgewacht, war geschockt.
ich lerne für mich. Und später als Christ, ich habe gelernt, ich bete für mich. Ich lese die Bibel für mich und nicht für die anderen. Zeitlang habe ich die Bibel für andere Leute gelesen. Die sollen es lesen, die Marie, der Karl, die Heidi, der Fritz. Aber du liest die Bibel für dich, Heilung der Persönlichkeit. Und als ich in Memel, in Windenburg da war, wo ich groß geworden bin, in Litauen, da habe ich mich sogar bei Bäumen entschuldigt. Kannst du sowas vorstellen? Man soll sich bei Menschen entschuldigen. Aber ich bei den Bäumen entschuldigt. Da waren, diese Bäumchen waren mal kleine Bäumchen, als ich junger Bursche war. Aber aus Spaß mit meinem schönen Taschenmesser habe ich überall Kerben reingeschnitten, so meine Zeichen. Und die Bäume sind jetzt groß und dick geworden, aber diese Kerben sind noch genauso dick und groß geworden wie der Baum. Also lieber Baum, vergib mir, was ich dir angestellt habe. Aber genau das passiert an uns Menschen. Die kleinen Ritze, die kleinen Kratzer und Schürfungen, die werden, je älter du wirst, desto größer werden die Kerben. Die Verletzung von deinen Eltern. Wir alle altern und alles altert in unserem Leben und alles wächst raus. Und ja, und das alles staut sich wie in einem Stausee. Es wird groß und breit und lang. Und wir sammeln unsere Erfahrungen, Heilung der Persönlichkeit. Und nichts geht in dieser Welt verloren. Da wird alles aufgezeichnet. Nicht irgendwo auf dem Computer bei der Polizei oder Geheimpolizei. Nein, beim lieben Gott und lieben Gott auch nicht so unbedingt, sondern in deinem Herzen. Da wird alles aufgezeichnet. Nicht zum Computer, hier im Kopf, irgendwo. Wir sammeln immer mehr Erfahrungen Tag für Tag. Was wir erleben, was wir sagen, wie es riecht. Und dann versuchen wir unser eigenes Bild zu machen nach dem Geruch, Geschmack. Die ganze Ungerechtigkeit, die wir erfahren, die Liebe erkaltet und die Ungerechtigkeit nimmt überhand. Verstehst du? Und dann, das alles wird registriert. Und am Schluss, wenn du dein Midlife durchgelaufen bist, dann kommen die ganzen Auswüchse. Vergib mir die Sünden meiner Jugend. Ich werde geprägt von den Prägern, die um mich herum sind. Die Kerben werden da eingeritzt, diese Zeichen. Ich werde geprägt von meinen Eltern, von meinen Freunden, Partnern. Wie viele Verletzungen sind in der Kindheit in deinem Freundeskreis da beim Spielen passiert? Man hat dich irgendwann am Baum gefesselt und dann sind sie gegangen und haben gesagt, der Wolf kommt jetzt. Verstehst du, du so Naturbursche warst. Ja, so viele Dinge. Oder du bist in eine Grube gefallen und deine Freunde sind weggelaufen, weil das Eis eingebrochen ist und so weiter. Und dann hängst du es irgendwo noch an irgendeinem Gebüsch. Unsere Kindheit wird geprägt durch so viele Einflüsse, Schockerlebnisse, Traumas. Ich war mal in Perm, das ist tief in Russland. Und wir haben in einem Waisenhaus gedient oder ein Waisenhaus unterstützt dort. Und da wurde ein Junge eingeliefert, 10 Jahre, war etwas sowas, 10 Jahre. Der hat nicht gesprochen, der hat nur geradeaus gestarrt. Und der war so unzugänglich. Und dann hat uns die Heimleiterin gesagt, dieser Junge hat erlebt, wie sein Vater und Mutter erschossen worden sind. Und er hat sich unter dem Bett verkrochen und hat das Ding nicht verarbeitet. Der saß da. Weißt du, sowas muss verarbeitet werden. Wenn du siehst, wie dein Vater und deine Mutter erschossen wird vor deinen Augen und die Mörder hauen ab, das prägt. Und wir sind nach Jahren nochmals dort mal gewesen und der Junge war immer noch da, aber er war immer noch so frigide. Du sagst ja, der Glaube kann es machen. Gewiss, der Glaube an Jesus Christus macht es und der liebe Gott hilft es und der Heilige Geist steht einem bei. Aber da ist so viel Arbeit, wo man an sich selbst arbeiten muss oder wo andere Leute dir helfen müssen, um das zu verarbeiten oder Liebe zeigen. So ein Problem kann nur mit Liebe überwunden werden. Die Liebe ist die beste und die stärkste Medizin im Universum, was es überhaupt gibt. So, wir erleben so viele verschiedene Prägen, die uns prägen. Dann wird in der Schule dir was erzählt. Und ich sage euch, die Geschichte muss vielleicht nochmals umgeschrieben werden, noch x-mal umgeschrieben werden. Wer hat den Ersten Weltkrieg angefangen, den Zweiten angefangen? Oder wer hat diese ganzen Revolutionen verursacht? Wer steckt dahinter? Wenn das einmal hochkommt, natürlich war der und der. Weißt du, wer wollte keinen Frieden? Nur als Beispiel. Denkt die ganze Geschichte. Wer hat das alles verursacht und wer stand dahinter? Gewiss der Teufel. Aber da gibt es Menschen, Macht, Mächte, Gewalten, Fürsten, Mächtige. Wer hat deinen Glauben geprägt? Auch dein Glaube wurde geprägt. Verstehst du? Wenn du Eltern gehabt hast, die beten konnten, dann danke Gott dafür. Wenn sie dir die Bibel, die Geschichten erzählt haben, wenn sie dich unterwiesen haben, ist was Wunderbares. Aber die meisten wachsen in im atheistischen Raum. Da wird nicht gebetet. Die sitzen vorm Fernseher oder ja, gucken Räubergeschichten oder sonst irgendwelche spiritistische Sitzungen. Du musst nicht mehr in eine Höhle gehen und spiritistische Sitzungen beizuwohnen. Das kannst du am Fernsehen, im Wohnzimmer, Füße hoch. Und dann erlebst du diese Dinge, wie Tische gerückt werden, wie Glaskugel gelesen wird, wie gewahrsagt wird oder gewahrsagt wird und wie Dinge getrieben werden. Und das alles prägt. Das alles prägt. Drogen prägen, die Drogenerfahrungen prägen einen Menschen, so vieles andere mehr. Ich bin geprägt von meinen Prägern. Und jetzt, ich will werden. Jetzt ich soll meine Persönlichkeit entfalten. Und das ist Heilung der Persönlichkeit, wieder mein Ich zu finden. Nicht Gott, sondern zuerst mal muss ich mich selber finden, bevor ich Gott finde. Manche finden Gott, aber nicht sich selbst. In aller Liebe. Wunderbar, dass du Gott gefunden hast. Aber du bist noch nicht zu dir selbst gekommen. Meine Bibel sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber wenn du dich selbst nicht annehmen kannst, dich selbst nicht akzeptieren kannst, wie willst du den Nachbarn neben anlieben? Wenn du dich selbst nicht verstehst, wie willst du deinen Nachbar verstehen? Oder Nachbarin? Wer prägt mich? Wer lenkt mich? Wer beeinflusst mich? Weißt du, du wunderst dich über so vieles. Du könntest viel mehr in deinem Leben machen. Aber du wurdest nicht gefördert mit deinen Gaben und Talenten. Jeder Mensch kann singen und musizieren und pfeifen und zwitschern. Er sollte nur seine Talente und seine Gaben wecken. In der Bibel heißt es, erwecke die Gabe. Aber du bist nicht gefördert worden. Und jetzt sitzt du da, auf dem Trockenen, bist nicht gefördert worden. Man hat gar kein Interesse an dir gehabt. Wichtig ist, dass du lesen und schreiben kannst und dein Brot verdienst. Und so viele Menschen leben ein totes Leben. Wenn es sowas gibt, aber sie leben sowas. Weißt du, wir schimpfen manchmal auf uns, auf diese Generation, was da ist. Aber wir sollen auch nicht zurückschauen. Denk an die Trümmerfrauen, denk an die Väter, die an der Front waren, was die gesehen haben in Stalingrad oder sonst wo auf der Welt. Das alles trägt sich als Erbgut weiter, als Erbmasse, als Gen und DNA. Das trägt sich weiter und das prägt unsere Persönlichkeit. Ein Junge weint nicht. Hast du sowas schon gehört von deinem Vater vielleicht, wenn du ein bisschen älter warst? Was prägt dich? Die Hobbys, die man so dir aufgetischt hat, dir möglich gemacht hat. Deine Geschwister, auch in der Gemeinde die Geschwister, die Lehrer, die Erzieher, der Pastor, sind alles Präger. Bei uns macht man das nicht. Heilig dem Herrn! Kennst du solche frommen Leute? Pharisäer und Schriftgelehrten. Und die waren sogar um Jesus herum. Sind nicht nur bei dir, dass sie nur bei dir sind. Sie alle haben dich geformt und geprägt irgendwie. Und jetzt musst du lernen, deinen eigenen Weg zu finden. Heilung der Persönlichkeit. Und solange du deinen Weg nicht gefunden hast, bist du nicht geheilt. Hast vielleicht einen Heiligenschein. Aber du bist nicht geheilt. Bist religiös. Bist fromm. Die meisten Pharisäer sind verletzte Menschen. Die Leute, die Psychologie studieren. Weißt du, warum sie Psychologie studieren? Sie wollen sich selbst finden. Sich selbst verwirklichen, sich selbst entfalten. Ist gut, dass du das machst. Beschäftige dich mit dir selbst. Aber du wirst auch dich selbst finden, wenn du den anderen anguckst. Mir geht es in der Seelsorge oft so, wenn ich mit anderen spreche, denke ich, oh Gott sei Dank, dass es nicht bei mir so ist. Aber es ist bei mir auch so. Und Herr, und da ich lerne im Gespräch mit anderen Heilung der Persönlichkeit, meiner Persönlichkeit. Und Gott heilt auch meine Persönlichkeit, wenn ich mit anderen Menschen zusammen arbeite, zusammen diene. Ich werde nie vergessen, als junger Pastor, da kam jemand zu mir und sagte, ich zweifle an Gott. Ich hätte den am liebsten am Schopf gepackt, links und rechts eine Ohrfeige gegeben. Wie kannst du an Gott zweifeln? Schau doch die Natur an, wie wunderbar sie gemacht worden ist. Und als ich so über den anderen dachte, ich zweifle an Gott, Verstehst du, er war ehrlich, der hat es wenigstens ausgesprochen. Andere unterdrücken das und heucheln und spielen weiter Religion. Und weißt du, dann passiert mir ein Unglück, was heißt, ich habe eine Schwierigkeit und die kommt. Eigentlich, wenn ich heute drüber über die Dinge denke und rede, da denke ich, da ist nur eine Laus mir über die Leber gelaufen. Aber aus dieser Laus habe ich einen Elefanten rausgemacht, dass ich in eine Situation kam, dass ich nicht mehr beten konnte, an Gott nicht glauben konnte. Ich habe zwar jeden Sonntag gepredigt und mehrmals in der Woche sogar. Gott ist gut, Gott ist stark, aber ich selber konnte nicht glauben. Und ich habe sogar meinen Dienst quittiert als Pastor und gesagt, ich kann nicht glauben, ich bin ein Heuchler und ich möchte kein Heuchler sein. Heilung der Persönlichkeit ist mein Thema. Und dann kriegen wir einen Brief von unserem ehemaligen Bibelschullehrer aus Barbados, Westindien, also aus der Karibik, 15.000 Kilometer weg von hier, oder von Stuttgart damals. Bruder Matthäus, liebe Heidi, wie geht es euch? Und da schreibt die Frau, wir mussten von dann bis dann für euch beten und fasten. Das gibt's so nicht. Und dann gucken wir das Datum. Es war genau die Zeit, wo ich nicht mehr beten konnte, wo ich nicht mehr glauben konnte, haben die 15.000 Kilometer weit weg für uns gebetet und geglaubt. Und dann bin ich aus dem Tal raus. Ich weiß auch gar nicht, wie ich rausgekommen bin. Auf jeden Fall war wieder das Feuer da, die Freude da, der Glaube da, Gott ist Vater, Gott hat alles in der Hand. Und das Beste, alles dient zu eurem Besten. Ja, Heilung der Persönlichkeit. Aber Gott erlaubt die Krisen in unserem Leben. Und die Krisen, und das ist der Punkt, woran wo ich heute ein bisschen arbeiten möchte. Gerade die Krisen sind die Operationen, die Handlungen Gottes, um uns zur Persönlichkeit zu machen. Nicht wir werden eine Persönlichkeit, sondern er macht uns zur Persönlichkeit, zu Salz in dieser Welt, zu Licht in dieser Welt und zu Segensträgern. Er macht es. Wer macht es? Du wirst schockiert sein, was ich dir sage, was Gott mir aufgeschlossen hat in all den Jahren, wo ich Gott diene, wo ich Seelsorge betreibe, mit Menschen spreche, mit Menschen bete. Er arbeitet an den Menschen. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Er formt uns. Er ist dieser Gärtner oder Winzer, der alles beschneidet. Das muss weg und das muss weg und das muss weg und das muss weg. Ja, da denkst du am Schluss, vor mir bleibt nichts mehr übrig. Es ist schwer, das Übel zu vergessen, mit der Vergangenheit fertig zu werden. Weißt du, du wirst verfolgt, als wenn ein Affe da hinten auf dem Buckel dir sitzen würde. Dein Schatten, du wirst verfolgt. Denk nur an die ganzen Ablehnungen in deinem Leben. Stell dir mal vor, du hast 150 Bewerbungen geschrieben. Du hast das gemacht und das gemacht. Du wolltest lieb Kind sein, hast dich angestrengt gelernt und bist doch abgelehnt worden. Man wollte mit dir nichts zu tun haben. Und das sind die Schrammen. Mit denen musst du leben. Das sind die Schrammen. Wir haben Krieg mit uns selbst. Weißt du, wir haben Krieg mit uns selbst. In uns tobt etwas Unruhe. Ich bin verletzt worden. Die Schrammen, die ich erlebt habe. Da ist einmal, hat einer mich angerempelt. Und dort hat mich einer angerempelt. Und dort hat mich einer schief angeguckt. Und dort hat mir einer abgelehnt. Natürlich, wir sind geübte Experten, Psychologen, Seelsorger für uns selbst. Wir machen so viel. Wir lesen ja die Bibel, wir sind gläubige Menschen. Aber weißt du, was wir machen? Wir benutzen so Abwehrmechanismen. Oh Herr, das gebe ich dir ab. Oder wir gehen zum Seelsorger und packen alles aus. Rollen wieder nochmals auf beim Psychologen. Da liegen wir auf der Couch, werden hypnotisiert womöglich, damit wir alles so rauspacken und alles ja, erzählen, was mit mir los ist. Oder wir nehmen Drogen oder Alkohol. Diese Bewusstseinsinhalte sind Überreste unserer Erfahrungen. Plötzlich kommt mir in den Sinn, da passiert irgendetwas. Ach, das war genauso wie damals, vor 10 Jahren. Wieder. Und da gehen gleich Jalousien runter und wir wundern uns, warum reagiere ich so komisch und verhalte mich so komisch. Unsere Seele funktioniert noch wunderbar. Weißt du, alles wird schnell in den Keller geschoben. Bei manchen haben wir gar keinen Platz mehr im Keller, wenn du genau hinguckst. Das ist alles voll, da ist alles übereinander. Alles Schmerzhafte, alles Unangenehme, alle peinlichen Impulse, die werden vom Bewusstsein ferngehalten. Es kommt gar nicht raus. Wenn es rauskommen würde, wer dein Vater, deine Mutter ist, da gäbe es noch Schock. Die meisten wissen es gar nicht oft. Oder wollen es nicht, wenn es wahr ist, wollen es gar nicht, dass überhaupt rauskommt. Es wird so viel verdrängt. Unsere Gesellschaft ist getrimmt und wird getrimmt durch Unterhaltung, durch Shows, durch laute Musik, dass wir gar nicht mehr zum Denken kommen. Verdrängung. Geschwister, diese Dinge müssen aufgearbeitet werden. Diese Dinge müssen aufgearbeitet werden in unserem Leben und nicht irgendwo gelagert und entsorgt werden. So wie die Radioaktivität, diese Reaktorreste, was da, weißt du, wir haben Energie erzeugt, Energie wurde freigesetzt und jetzt diese ganzen radioaktiven Stoffe, die müssen irgendwo versorgt werden, auch geistig. Die müssen irgendwo entsorgt werden. Aber wo werden sie gelagert? Irgendwo in einem Salzbunker oder Schacht. Es reicht, weißt du, es wird alles aufgezeichnet auf, in Original in unserem Leben. Alles, was du erlebst von der Empfängnis im Mutterleib. Und da wurden schon im Mutterleib so viel bei vielen die Weichen gestellt. Die Mutter wollte gar nicht schwanger werden mit dir und ist doch schwanger geworden mit dir. Und dann läuft ein Programm, Ablehnung. Das geht dann bis ins hohe Alter, in der Ehe, in den Beziehungen. Es wird alles gespeichert. Du bist nicht Luft. Es wird alles in Echt und in O-Ton gespeichert. Alles miteinander. Jeder Gedanke. Und Gedanken, die sich ständig wiederholen, das sind so, weißt du, diese Gedanken solltest du catchen und fangen. Die immer wieder kommen, Gedanken. Das ist ein Zeichen, hier sollte die Persönlichkeit geheilt werden. Immer wieder. Diese gleichen Ängste, die gleichen Gefühle, die Ablehnung. Mich will doch keiner. Ich bin unnötig auf dieser Welt. Jeder Klang. Und im Klang ist so viel Musik drin. In der Stimme schon allein. Jedes Wort. Jeder Augenblick wird festgehalten. Irgendwo. Was sich im Geist abgespielt hat. Gedanken, was du Tage, Wochen, Monate, vielleicht womöglich jahrelang mit dir rumgetragen hast. Diese Hassgedanken, Grollgedanken, Bitterkeitsgedanken. Das zerstört deine Familie, deine Persönlichkeit. Das zerfrisst. Dieses Biest zerfrisst es in dir. Vieles ist unbewusst. Und denkst, ja, das ist menschlich, Zeit heilt Wunden. Aber ich habe festgestellt, Zeit heilt nicht einmal einen Kratzer. Diese Mechanismen der Verdrängung sind da, dass wir alles Unangenehme von uns fernhalten, absichern, in einem Bunker uns verkriechen. Alle Ungeheuerlichkeiten, die du erlebst, die kommen irgendwann so wie Stacheln, wie Dornen, aus deiner Persönlichkeit raus und man wundert sich, warum ist das so eklig oder die? Weil der Keller zu voll ist, da passt nichts mehr rein in deinem Unterbewusstsein. Der Keller ist zu voll. Wie löse ich meine Probleme? Wie wird meine Persönlichkeit heil? Eines der großen Themen, wenn du mein Internet anguckst und meine Predigten anguckst, da habe ich so viel, ich halte jede paar Monate da Predigt über Heilung der Persönlichkeit, weil mir das so wichtig ist. Was nützt es, du sagst Halleluja, Lob und Dank, preis dem Herrn, aber die Persönlichkeit, du bleibst der Alte, da ist nichts Neues im Werden, da verändert sich nichts. Du bist beleidigt, gekränkt, ohne Vergebung. Ich komme auf einen Punkt, aber das ist nur Vergebung, ist nur ein kleiner Punkt. Ohne Vergebung bleibt alles im Gedächtnis haften. Vergib und es wird dir vergeben. Und du kannst nicht vergessen, solange du nicht vergibst, und du kannst nicht vergeben, wenn du nicht vergessen willst. Herr, zeige ihm, was er mir angetan hat. Ja, dieses Loslassen. Viele können gar nicht sterben. Da müssen sie brüllen und schreien und toben. Loslassen. Das, was dein Leben vergiftet, verseucht hat. Du bist enttäuscht worden. Jetzt kommt's, nach Jahren kommt das raus, dieser Missbrauch im Kloster irgendwo, Kindermissbrauch, kommt erst nach Jahren, weil es schon alles ja längst verjährt ist. Das kommt jetzt erst hoch. Schau doch diese Geschichte an. Der Papst hat sich jetzt neulich erst entschuldigen müssen auf seinen Reisen. Und das kommt alles nach Jahrzehnten. Es kommt raus. Und ich sag dir, es kommt alles raus. Es sei denn, es wird geheilt. Es wird aufgearbeitet. Heilung der Persönlichkeit. Ohne Vergebung. Kannst ignorieren, kannst verdrängen. Aber das ist, mehr ist es nicht. Du wirst es früher oder später wahrhaben. Und es rächt sich alles bei dir selbst. Nicht nur bei den anderen. Die anderen sind schon längst gestorben. Aber bei dir kommt die Sache hoch und explodiert. Dieser Vulkan bricht aus und vernichtet alles. Das Erlebte wächst weiter. Weißt du, das wächst in dir weiter wie in einem Embryo, wie ein Baby. Das wächst mehr und mehr und irgendwann platzt du. Und irgendwann mal ist es da. Jedes Lebewesen, alles, was da ist, jeder Gedanke ist ein Lebewesen. Kommt hoch, kommt raus. Es wird empfangen nur als ein Wörtchen. Du bist nichts. Verstehst du? Schon alles. Und schon da ist Ablehnung. Dich will ich nicht haben. Du bist mir eine Last. Und schon ist ein Wesen da. Ein Geist. Ein Mensch. Und du entwickelst dich, wirst bitter und sauer. Nach einer gewissen Zeit wird das Ding geboren, wird ausgesprochen, fängst an zu fluchen, dich zu ärgern, dich zu distanzieren, zurückzuziehen, was auch immer, was da alles passiert. Aber das ist nicht Heilung der Persönlichkeit. Die Heilung der Persönlichkeit ist noch viel mehr. Ich weiß, ein Seelsorger, also ist es kein guter Beruf. Die werden von den Hunden gebissen. Sagen wir das. Ist ja kein guter Beruf. Aber die Seelsorger sind Hebammen. Die Seelsorger sind Hebammen. Sie leisten Hebammendienst, damit du das einfach mal rauslassen kannst, aussprechen kannst und dass wir dann gemeinsam unter Zeugen zu Gott bringen können. Viele sind besprochen, verzaubert, waren in der Magie, Okkultismus, haben satanischen Dienst in Anspruch genommen. Auch das prägt einen. Und das, weißt du, du kannst nur geheilt werden unter Zeugen. Wo zwei oder drei eins werden, was sie bitten, das wird passieren. Steht in der Bibel über das Gebet. Seelsorger holen das Erlebte ans Licht, bringen zur Geburt und sagen, Heiland, das geben wir dir jetzt ab. Wir können damit nicht fertig werden. Du bist jetzt dafür verantwortlich. Den Schmerz, die Verletzung der Seele, den Missbrauch. Wie viele Frauen sind missbraucht worden? Jetzt kommt dieses in Amerika bei den Schauspielern raus so, Mir ist auch passiert. Da denk, Mensch, den anderen ist was passiert. Und dann eine Französin, die sagt, lass doch manchmal mal die Leute in Ruhe. Jede Frau, verstehst du, hat Recht auf Berührung oder angemacht zu werden und was auch immer ist. Jetzt kommen diese Extreme. Aber wir sind da mittendrin in dieser ganzen Gesellschaft. Das entwickelt sich, diese ganzen Auswüchse. Mir ist es auch passiert. Mich hat er auch vergewaltigt. Wenn du genau fragen würdest, wie viele Menschen vergewaltigt sind, Jungs und Mädels? Wie viele? Wie wird ich mit diesen Dingen fertig? Es reicht nicht, dass ich an die Öffentlichkeit gehe und Leute anklage und Leute blamiere und Leute zerstöre, mich an diesen Leuten räche, was jetzt passiert in Amerika. Da muss einer seinen Dienst quittieren. Wir müssen es durcharbeiten für uns. Und mit Seelsorger, Psychologen, wen auch immer ist, Ärzte, mir ist alles egal. Auf jeden Fall mit einem Zeugen, auch wenn er Esel ist. Vielleicht brauchst du einen Esel, eine Katze, einen Hund, dass du sagst, Kätzchen, guck mal, was ich alles erlebt habe. Schrecklich, das ist bei mir wirklich gut. Verstehst du? Vielleicht musst du da den Anfang, den Stein ins Rollen bringen. Ich sage das ja nur. Es gibt so viele Wege, wie Gott heilen will und kann und möchte. Aber wir müssen mal anfangen, aus uns outen. Aus den Keller anfangen auszuräumen. Ja, aber das will ich nicht loslassen. Das können wir vielleicht doch nochmal brauchen, wenn ein Krieg mal ausbricht. Verstehst du? Oder Notzeiten kommen. Oder wenn wir mal was zum Heizen brauchen. Und schon ist der Keller voll. Das Unterbewusstsein, das ist ein ganz großer Kellerraum. Es muss entrümpelt werden. Und Geschwister, und genau das ist Heilung der Persönlichkeit. Der Keller muss entrümpelt werden in aller Liebe. Ich weiß, was das bedeutet. Weißt du, ich kam zum Heiland und ich musste meine Geschichte aufarbeiten. Und ich war nicht lang dieser Geschichte bis zum 19. Lebensjahr. Ich bin mit 18, 19 Christ geworden. Aber da hat sich so viel angestaut. Ich weiß noch, da siedeln wir von der Sowjetunion hier in den Westen, dann im Lager Friedland. Weißt du, ich kann kein Wort Deutsch. Du glaubst gar nicht, wie du dich vorkommst, wenn du überhaupt kein Deutsch kannst. Da lachen die kleinen Kinder aus. Und das Bild stand mir lange Zeit. Verstehst du? Der kann nicht sprechen, der versteht nichts. Das weiß ich heute, dass sie das gesagt haben. Weißt du, als dumm verkauft werden, stand ich da, 3-4 Tage, im Lager Friedland. Ich war so froh, dass wir das Lager Friedland verlassen haben, da kann kein Deutsch. Und dann komme ich, weißt du, und der Teufel kommt wieder zurück, da bin ich in einer Gemeinde, im Brüderkreis, wir beten zusammen. Und ich wollte auch den Heiland preisen, aber ich konnte damals noch nicht so richtig Deutsch. Habe Gott gelobt und gepriesen und habe irgendwie gestottert, der hat das durcheinander gebracht. Manchmal mache ich das heute auch noch. Aber, weißt du, durcheinander, da kommt ein Bruder und sagt, Bruder, mach du das, darf ich dir helfen? Ich möchte dir eines sagen, wenn du in Zukunft betest, ich schreibe dir ein Gebet auf, du sollst nicht in deiner Sprache so in dieser komischen im komischen Deutsch beten, ich schreibe dir das Gebet auf, dann kannst du beten, aber bitte verschone uns mit diesem komischen Deutsch. Ich verstehe es so. Und ich habe aufgehört zu beten. Ich habe gesagt, ich gehe in diese Gebetsstunde nicht mehr. Mein Gebet wird kritisiert. So wie es im Kindergarten stand ich da. Ich war der Größte und die kleinen Bambinos da. Der kann nicht sprechen. Und das kommt nachher in der Gemeinde. Weißt du, das, was du in der Welt vorprogrammiert bekommen hast, in deine Beziehung und Umgang mit Menschen, das wird in der Gemeinde nochmals hochkommen, im Geistlichen. Zuerst im Fleisch, dann im Geist und dann in der Seele. In dieser dreifachen Dimension erlebst du diese ganzen Schocks, da bist du in der Gemeinde. Denkst, Mensch, das war früher doch, habe ich in der Schule gehabt, habe ich mit der Familie gehabt, im Kindergarten gehabt. Und jetzt kommt der ganze Zirkus wieder in der Gemeinde hoch. Diese Dinge müssen aufgearbeitet werden. Ich sage das nur, weil ich das von mir selber weiß und von anderen Leuten weiß. Durcharbeiten. Das ganze Übel, das Negative, was passiert ist. Weißt du, das muss von uns weggenommen werden. Dem Heiland abgegeben werden. Es gibt Sachen, die kannst nur du lösen und sonst niemand in der Welt. Der muss das, ja, wie bei einer Operation, dieses Geschwür rausoperiert werden, sonst streut es im ganzen Körper. Und gibt es Metastasen. Und dann wundern sie, was ist mit mir los? Da funktioniert nichts mehr bei mir. Und du kannst erst geheilt werden, wenn dieser Herd, dieser Krankheitsherd beseitigt ist. Aber da musst du behandelt werden. Und das kannst du nicht selbst den da Bauch aufreißen und das Geschwür rausreißen. Da muss der Herr Doktor arbeiten. Ein Spezialist. Mit Spezialwerkzeugen. Wir müssen also wirklich behandelt werden. Und dann nach der Behandlung müssen wir therapiert werden. Weißt du, was Therapie ist? Kommt aus dem Griechischen und heißt Heilung durch die Anbetung Gottes. Heilung durch die Anbetung Gottes. Weißt du, da musst du Gott wieder anfangen anzubeten, kindlich, aber lieber Vater. Da, und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, Embryos womöglich noch, könnt ihr das Reich Gottes gar nicht sehen. Du musst nicht kindisch, kindlich werden. Heilung durch die Anbetung Gottes. Da fängst du an, so viele Leute wollen geheilt werden und sagen, ja Bruder, mal tu das, wie mache ich das, Heilung durch die Anbetung Gottes? Soll ich dir sagen, du kannst Gott nicht anbeten. Ich gebe ihm einen Ratschlag, den Leuten einen Ratschlag, geh in den Wald oder auf dem See oder was weiß ich wohin, wo du ganz allein bist in der Natur mit der Schöpfung Gottes. Weil in der Bibel heißt es Römer 1, und sie haben Gott nicht geehrt, obwohl sie an der Schöpfung sahen, dass er ein Gott ist, dass es einen Gott gibt. Dann, wenn du in der Schöpfung dich gelernt hast, draußen mit sich selbst, mit der Natur im Reinen zu kommen, und die Natur, das ist Gott, klar zu kommen, dann gehst du in die Gemeinde und dort lernst du weiter ein Stück Anbetung. Wo finde ich Gott? Wie begegne ich Gott? Den Menschen. Irgendwo, wo Menschen sind, unter den Menschen. Und wie bete ich Gott an? Und in der Bibel heißt es, wie soll man Gott anbeten? Paulus sagt, ich will, dass die Männer, gilt für die Frauen genauso, ich will, dass die Männer mit emporgehobenen Händen Gott anbeten. Ich habe oft gedacht, warum? Ja, die meisten falten die Hände oder klappen die Hände zusammen oder stecken die Hände nach hinten oder in der Tasche oder was weiß ich wo. Warum soll ich mit emporgehobenen Händen anbeten? Hände sind nichts anderes wie die Auswüchse des Herzens. Ich stecke mein Herz zu Gott. Ich bin offen für Gott. Ich mache die Klappen meiner Seele auf. Herr, du weißt es, du siehst es, ich ergebe mich dir. Was machen die Soldaten, wenn sie einen Krieg verlieren? Hände hoch. Ich ergebe mich. Herr, ich ergebe mich dir. Die Heilung der Persönlichkeit kann nur passieren, wenn du dich Gott ergibst. Sonst nicht. Ich öffne mich für dich. Und dann fangen die Zahnräder des Verstandes an dir zu arbeiten. dein Gefühl, da greift eins ins andere. Da kommt, plötzlich kommt aus dem Dunkeln das und jenes raus, aus diesem Verborgenen. Und Gott sieht in das Verborgene. In der Bibel heißt es, wenn du beten willst, Gottesanbetung, Therapie durch die Anbetung Gottes, dann geh in deine Kammer, schließ die Tür zu, lass niemand rein und rede mit Gott. Und der, der in das Verborgene sieht, der wird es öffentlich vergelten. Mach Schluss durch. Weißt du, im Verborgenen, Gott, ich gebe es dir ab. Ich gebe es dir ab. Ich habe eine liebe Schwester, Schwester Lauster, das ist Pastorenfrau gewesen viele Jahre. Sie war eine alte Ome bei uns und die wohnte bei uns im Haus. Und da kommt sie und zu mir und sagt, Bruder, mal tu das nachts oder kurz um Mitternacht. Bruder, mal tu das. Der Teufel ist hinter mir her. Der Teufel ist hinter mir her. Ich höre Stimmen. Und ich sage, Schwester, du bist geisterfüllt. Du hast den Heiligen Geist. Du liebst Jesus. Du hast Jesus gedient. Du hast alle zum Heiland geführt. Ganz unmöglich, dass der Teufel hinter dir ist. Ich sage, und was sagen die Stimmen? Ja, das sind alles Musikstücke, die ich früher als junges Mädchen gerne gehört habe. Nur als Beispiel. Also gerne gehört habe und das hat mich begeistert und was weiß ich. Aber jetzt als Christ darf ich sowas nicht machen. Ich mache sowas jetzt nicht, weil ich den Heiland liebe. Alles lieb und gut. Eine ganz liebe Schwester. Und dann sage ich, lieber Gott, was soll ich machen? Was soll ich machen? Und dann sage ich, Lydia, wenn nochmal sowas kommt, wenn die Stimmen erscheinen, steh auf, steig aus dem Bett raus, heb die Hände hoch und geh durch das Zimmer. Sonst nichts. Brauchst nichts machen. Heb nur die Hände hoch. Und tatsächlich, dann kommt sie eines Morgens runter und sagt, Bruder, mal tu das, der Teufel war heute wieder da. Oder diese Stimmen waren heute wieder da. Und die Musik, die dröhnt in meine Ohren. Aber ich habe das getan, was du gesagt hast. Die Hände hoch und ich bin auf und abgegangen im Zimmer und die waren weg. Jetzt mache ich einen Bibelkreis in Eppingen, das ist bei Heilbronn. Und erzähle das den Geschwistern, wie ich jetzt Leute heile auf neue Tour. Also wenn sie Stimmen hören, sie müssen nur die Hände hochheben und durch das Zimmer auf und ab gehen. Also alte Leute vor allem. Und da ist ein Heimleiter, Seniorenheimleiter, der hat so 200 Senioren in seinem Haus als Chef. Dann sagt der Bruder, du ist das nichts Neues. Wenn die Hände hochheben, da gibt es eine ganz klare Durchblutung und dann funktioniert wieder das Gedächtnis und vieles andere mehr. Verstehst du? Und genau das, weißt du, Gott ist ein praktischer Gott. Bete Gott an, heb die Hände hoch, und, weißt du, denn wir sollen Gott anbeten. Mit allem, was in uns und seinen heiligen Namen. Als ich Christ wurde, ich bin so dankbar dem Evangelisten, dass er mir so klipp und klar, weiß ich, habe den nicht, zuerst nicht von Angesicht zu Angesicht gekannt. Er ist nur korrespondiert. Man kann auch das schon sehr viel erleben. Man muss nicht unbedingt gleich in der Versammlung bei jemandem sitzen. Und dann schrieb, da ging es ums Gebet und so weiter. Und dann hat er mir geschrieben, ich soll die Bibel laut lesen. Habe ich gedacht, naja. Was soll's? Ich lese ja leise. Und ich will ja niemand auf die Nerven gehen. Heilung der Persönlichkeit ist mein Thema. Und ich habe die Bibel laut gelesen und habe so viel Freude an Gott bekommen beim lauten Bibellesen. Und dann ist mir etwas klar geworden. Johannes, wenn du die Bibel laut liest, deine Augen sind in Aktion, dein Mund ist in Aktion, deine Ohren sind in Aktion und du hältst die Bibel vor dir, dein ganzer Organismus ist in Aktion. Heilung durch die Anbetung Gottes. Und ich sage dir heute eines, wenn ich Schwierigkeiten habe, Probleme habe mit irgendetwas, ich bete laut. Und ich stehe auf und bete laut, gehe auf und ab. Paulus sagt, der halben beuge ich meine Knie. Früher haben sich die Leute noch hingekniet. Aber heute machen wir bequem im Bett, Füße hoch. Ja, wir sollten unseren Körper gebrauchen. Wir gebrauchen nicht mehr unseren Körper, unsere Sinne, unsere Organe. Und alles, was in mir ist, lobet seinen Namen. Verstehst du, was das alles ist? Nur nebenbei, Heilung der Persönlichkeit. Alles, was in mir ist. Zunge ist in dir, Augen sind in dir, Ohren sind in dir. Deine Gefühle, dein Verstand, dein Wille, deine Lust. So, Heilung der Persönlichkeit, die wo angeschlagen ist, die bedrückt ist, die belastet ist. Durch die Vergangenheit, du bist geknickt. Aber der Herr hat gesagt, das geknickte Rohr werde ich nicht abbrechen. Und den glimmenden Docht werde ich nicht auslöschen. Wir haben gute Verheißungen, gute Nachrichten. Deshalb gib dich nicht auf. Wie überwindet man Verletzungen? Verletzungen haben immer Auswirkungen auf mein ganzes Leben, auf meinen ganzen Alltag. Jetzt werde ich ein bisschen ernst. Und jetzt sage ich die Wahrheiten, die dir vielleicht, die du wahrscheinlich noch nie gehört hast und die dir nicht passen und nicht schmecken. Aber das musst du schlucken, wenn du geheilt werden möchtest. Die Tabletten sind nicht süß. Also die Heilung liegt in dem Bittern. Da ist doch dieser Jakob am Peniel, kommt zurück, will sein Leben ordnen, seine ganze Geschichte. Und er hört, mein Bruder Esau kommt mir entgegen. Kennst du diese Geschichte? Ich will nur so streifen. Der Bruder kommt entgegen. Und dann bleibt er allein mit dem Mann dort am Fluss. Und dann sagt er zu diesem Kämpfer, diesem Engel, wer das auch immer gewesen ist, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Jetzt halte ich fest, was passiert ist. Der kriegt einen Klaps auf den Hintern. Das sollte sagen, wunderbar, Halleluja, der Herr hat mich berührt. Aber der Jakob hinkte. Von dem Moment hinkte der Jakob. Und die Juden essen bis heute keine Sehnen. Aufgrund dessen. Wenn Gott dich berührt, und jetzt halte ich fest, dann hinkst du. Ja, oder gehst auf alle vier. Jakob hinkte. Aber er hat die Botschaft verstanden. Versteht die Botschaft, was das ist? Wenn der Herr dich berührt, dann hinkst du. Dann bist du ein Hinkelhuber. Ja. Verletzungen. Jetzt hör mir zu. Sie lähmen uns. Und die kannst du nicht einfach wegbeten. Herr, nimm das weg, nimm es weg. Herr, das ist vom Teufel. Wahrscheinlich war es vielleicht vom Teufel, weiß ich nicht. Aber das diente dem Jakob, dass er ruhig wird. Nicht mehr so hetzt. Nicht mehr schnell, schnell, schnell. Ich will den Segen haben. Ich lass dich nicht, du segnest mich dann. Er hat ja den Segen erschlichen bei seinem Bruder. Die Verletzung, Bruder und Schwester, in aller Liebe, kannst auch zu Hause abschalten. Ich predige ja nur, ich predige ja für Hunderte und Tausende, die zu Hause sind, im Internet oder sonst wie. Wenn du nicht mehr weiterhören willst, schalt ab. Aber ich will dir zeigen und helfen, dass du geheilt wirst. Die Verletzungen zerstören dich nicht, aber sie haben Auswirkungen auf deinem Leben. Jakob hinkte. Er hinkte. Auf seine ganze Lebenshaltung. Seine ganzen Fähigkeiten. Er konnte nicht mehr so rasen und flitzen. Plötzlich, er ist der Gesegnete, er darf nicht mehr alles, er kann nicht mehr alles. Verstehst du mich, was ich sagen möchte? Wir können nicht mehr alles. Jetzt müssen wir uns, und das ist, wie Gott unsere Persönlichkeit heilt, ich muss mich spezialisieren. Prioritäten setzen in meinem Leben. Mich verfeinern. Ich muss jetzt gucken, beim Treppensteigen. Ich hinke. Ich habe ja, einen Schlaganfall hat er wahrscheinlich gehabt. Oder sowas ähnliches. Jetzt muss ich Hilfsmittel in Anspruch nehmen. Ich hinke. Jakob hinkte. Oder Jakob nahm einen Stock, heißt es in der Bibel. Ja, er musste am Stock gehen. Und das war noch ein junger Mann für die damalige Zeit. Verletzungen, Geschwister, Brüder und Schwestern, jetzt, ich will dir die Augen öffnen über Verletzungen deiner Persönlichkeit. Die sind von Gott gewollt. Du kriegst einen Klaps und du bist gesegnet. Und du denkst, nein, der Teufel hat mich berührt. Verletzungen, sie wirken sich aus auf unser Selbstbewusstsein. Oh, ich bin abhängig vom Herrn. Ich kann nicht mehr alles, was ich soll, was ich gerne möchte. Ich muss ihn haben. Ich brauche dich, ja, ich brauche dich, Jesus, ja, ich brauche dich, muss ich immer haben. Das hat Auswirkungen auf mein Vertrauen. Ich kann nicht mehr alle Termine wahrnehmen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe 7 Jahre meine Frau gepflegt. Ich wäre gerne verreist, habe hunderte von Einladungen. Aber ich bin ruhig geworden. Pensionär zu Hause. Muss alle 3 Stunden nach Hause. Ja. Diese Verletzungen blockieren einen, behindern einen, beschränken einen, beengen einen. Ich kann nicht mehr alles. Aber ich bin Gott dankbar für diese Zeit. Warum? Ich konnte mich auf das Wesentliche konzentrieren. Meine Predigten sind anders geworden. Weil ich so einen Klaps auf den Hintern gekriegt habe. Ich hinke. Und Jakob geht nicht mit Esau, muss vorstellen, raffiniert ist der Bursche, sowieso. Er geht nicht mit Esau, was der Esau sagt, ja komm, du kannst deine Familie alle mit mir mitgehen, ich bin Soldat, ich habe eine Armee. Er war so Wüstenkönig da. Ich jag deine Feinde vor dir her. Bruder, nach der Versöhnung, du weißt ja, Er hat nicht gesagt, dass er hinkt. Du weißt ja, ich habe kleine Kinder bei mir. Ich habe Lämmer dabei und Schwangere. Weißt du, ich kann nicht mehr. Und Jakob nimmt Rücksicht auf das Kleinvieh und die Kinder. Wenn deine Persönlichkeit geheilt ist, wirst du Rücksicht nehmen auf Kleinvieh, auf Kinder, auf die Schwachen, auf die Geringen, auf die Lämmer. Und du wirst, und der Gesegnete wird wissen, was für ein Tempo er darlegen soll. Viele haben sich von den Verletzungen nicht mehr erholt. Und sie knabbern ihr Leben lang davon, daran. Viele hadern mit Gott. Gott, warum hast du mir zugelassen? Warum humple ich? Denk drüber nach. Gott arbeitet an dir, damit du dich nicht überhebst. Paulus schreibt sogar, Gott hat mir das in mein Fleisch hineingelegt, diesen Pfahl im Fleisch, damit ich mich nicht überhebe. Meine Weisheit, meine Bildung. Ich weiß, Gott legt oft in unser Leben was hinein. Wenn ich manchmal mit Leuten bete, Herr, das musst du ihn heilen, ihn berühren unbedingt. Dein Wort ist Ja und Amen. Heile ihn. Und dann höre ich eine Stimme. Und Johannes, wie sieht's bei dir aus? Verstehst du? Ich habe auch ein paar Zipperleins. Bin ich krank. Aber Zipperleins habe ich trotzdem. Und wie ist bei dir? Dann bete ich so still, dein Wille geschehe. Werde ich ruhig. Und genau das ist, was der liebe Gott macht, was er mit Jakob gemacht hat. Und wir kommen erst zum Frieden, zum Segen, wenn wir nicht mehr um unser Recht kämpfen. Das musst du tun, das steht mir zu, ich habe ein Recht. So viele sind frech, unausstehlich, ätzend, widerwärtig, abstoßend und unerträglich. Ja, ich glaube, und der Herr muss es tun. Heilung der Persönlichkeit. Du hast, weißt du, kannst nicht fordern, das musst du machen. Und ich möchte ein paar Gedanken machen. Weißt du, nimm das Leben so hin, wie es ist. Ich habe so viele Frauen in der Seelsorge gehabt. Die sind rumgereicht worden nach der Scheidung. Verstehst du? Und sind total geistig morsch. Abgetatscht und abgetätschelt und so weiter. Andere haben ihnen Schaden zugefügt, sie ausgenutzt, hilflos gemacht, was auch immer ist. Über sie geredet, sie schlecht gemacht in der Vergangenheit. Andere haben ihre Arbeit verloren, wurden von Menschen enttäuscht. Und du musst mit diesen Sachen fertig werden. Andere haben Geld verloren, sogar durch Christen, angeblichen Christen. Du hast gespart, und jetzt komme ich noch zu einem Punkt, du musst mit dem Staat klarkommen. Du hast gespart für deine Altersversorgung. Und jetzt gibt es keine Zinsen. Jetzt kannst du deine Lebensversicherung auf den Mond schreiben, deine Bausparverträge, diese niedrigen Zinsen. Und weißt du, das ist alles gemacht, liebe Leute, damit der Staat was verdient. Die niedrigen Zinsen. Der Staat ist der größte Räuber. Du kannst jetzt sauer werden und bitter werden über diese Welt, über die Politiker, die da in Bonn, über Frau Merkel. Du kannst verbittern. Wenn du die Ungerechtigkeit siehst und die Lieblosigkeit erlebst und diese Ablehnung erlebst, kannst du verbittern. Und weißt du, wie die Maria, die Mutter Jesu, oder die Miriam, die Anbeterin Gottes da, eben in der Wüste. Maria, die Bittere, sie war verbittert über die damalige Regierung. Und weißt du, was sie betet? Lieber Gott, du stößt die Mächtigen von ihren Thronen. Du machst das. Und weißt du, was dann passierte? Und dann kam Jesus in ihr Leben. Dann kam Jesus in ihr Leben. Und du betest auch für die Obrigkeit. Natürlich, du bist ein feiner Christ. Er betet für die Obrigkeit. Und weißt du, was im Leben der Maria, was der Engel ihr sagt? Maria, ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Du stößt die Mächtigen von den Thronen. Ja, das machst du, wenn Jesus kommt. Aber ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Die Bitterkeit kommt nur raus, wenn dieses zweischneidige Schwert durch unsere Seele geht. Das Wort Gottes. Denn Wunden eitern, früher oder später. Die Wunden eitern. Und Aussatz war in der Antike, war nichts Schlimmes. Da war nur Eiter und unter der Eiter war Haut. Oder die Haut war über den Eiter. Das war nur vereiterte Wunde. Das war Aussatz früher. Und wenn die Wunde nicht heilt, nicht gereinigt wird und Haut drüber wächst, ich vergesse alles, ich lasse alles dahinter. Kannst nicht so tun, was du alles aufgegeben hast. Es sei denn, du hast dem Herrn gegeben und ein Schwert ist durch deine Seele gegangen. Was scheidet Mark und Bein? Das Skalpell Gottes muss die Dinge heilen. In aller Liebe. Und Gott sagt in 2. Mose 15, Vers 26, ich, der Herr, bin dein Arzt, dein bester Arzt. Ich will dich heilen. Und deshalb, als sie in der Wüste waren, der beste Ort für Heilung ist die Wüste. Für die göttliche Heilung. Da war kein Kranker und Gebrechlicher unter ihnen. In der Wüste, was das auch immer heißt. Ich habe den Leuten gesagt, hier im Wald, weil wir haben keine Wüsten hier. Und dann lese ich im Psalm 103, Vers 3. Schon allein Psalm 103 insgesamt. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt. Sünden der Jugend und des Alters. Und der alle deine Gebrechen heilt. Halleluja. Lobe den Herrn. Fang an. Der Herr ist dein Arzt. Und dann fang an, den Herrn zu loben. Dann werden deine seelischen und emotionellen Verletzungen heilen. Und sie brauchen eine göttliche Behandlung. Deine Emotionen, was alles passiert ist. Der Körper heilt von selber. Da brauchst du dem Körper nicht nachhelfen. Wenn hier drin alles stimmt, wird sich der Körper von selbst regenerieren. Der Baum, der abgehakt oder abgesägt wurde, weißt du, der beginnt von innen neu zu treiben. Wenn die Wurzeln stimmen. Wir selbst können unsere Vergangenheit nicht verändern. Wir können nicht einmal andere Menschen verändern. Nicht einmal die Umstände. Ich kann nur 10% von dem, was passiert, verantworten. Dafür bin ich verantwortlich. Hab nicht aufgepasst, hab geschlafen, war gleichgültig, oberflächlich, was auch immer. Auf 10% kann ich ein bisschen Einfluss nehmen. Aufpassen, nicht aus dem Haus gehen, dann fällt mir auch kein Ziegel auf den Kopf. 10%. Aber die restlichen 90%, hörst du was? Die restlichen 90% sind die Reaktionen auf die Verletzungen. Nicht, was ich erlebe, das passiert, naja, ist gut. Wasser wurde abgedreht, Strom abgeschaltet. Aber die Reaktion darauf, wie reagiere ich? Wie nehme ich die Dinge auf? Wie verarbeite ich diese Dinge? Auf das, was passiert ist, was gewesen ist? Lebe ich oder werde ich gelebt? Jage ich oder ich werde gejagt? Eins von beiden. Zwei Möglichkeiten hast du, Plus oder Minus. Jesus sagt, ich lebe. Und ihr sollt auch leben. Ich lebe. Von wem werden wir gelebt? Denk drüber nach. Kannst du dein Leben annehmen? Ja sagen? Weißt du, die Voraussetzung, ich bin immer noch bei diesen Voraussetzungen. Kannst du diese Heilung deiner Persönlichkeit annehmen? Oder lehnst du die ab? Nein, Herr, das ist zu hart für mich. Und dann ziehst du lieber weg, wanderst aus oder sonst noch was du machst. Mehr Möglichkeiten hast du nicht, als Ja zu sagen oder anzunehmen. Mehr gibt es im Leben hier nicht. Wir möchten so gerne anderen Menschen sein. Wir möchten so gerne gesund sein und fröhlich tanzen, hüpfen und jubeln und jauchzen und was weiß ich. Ja. Und dann versuchen wir es, andere zu kopieren. Wie machen die das? Leute, erschreckt mich nicht, was ich sage. Ich pfeife auf alle anderen Leute. Du bist ein Original, ich bin ein Original. Wir sind alles Originale. Und du kannst niemanden kopieren. Oder abzupausen. Oder von ihnen zu lernen. Du kannst gucken, wie die das machen, ja. Aber das, was die machen, ist ihr Bier. Und nicht dein Problem. Viele träumen von einem anderen Leben, auch wenn ich könnte, wenn nicht wäre, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, wäre ich heute noch Millionär. Verstehst du, wenn. Dann gehen sie fremd mit ihrem Leben, statt sie selbst zu sein, statt ihre Geschichte in die Hände nehmen. Wie reagiere ich? Und weißt du, wie du auf die ganzen Verletzungen reagieren solltest? Nur meine Empfehlung, Gott bitten, Herr, hilf mir. Du glaubst gar nicht, als ich fasten wollte, ich musste fasten und Gott um Gnade bitten, dass ich fasten kann. Verstehst du? Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Weißt du, aber du musst deine eigene Geschichte in die Hand nehmen und Gott bitten, Herr, hilf mir, hilf mir, hilf mir, dass ich bin, dass ich mich annehmen kann, dass ich verstehe und begreife, ich bin was Einmaliges, was Originelles, was Besonderes. Herr, dass ich meinen Weg gehe und nicht den Weg der anderen, auch wenn die alle schon auf dem Weg sind. Ich kann mir nur helfen, wenn ich mich selber finde. Ich kann mir nur helfen, wenn ich mich selber finde. Selber lerne, selber Fehler mache, selber enttäuscht wirst. Und deshalb, nimm deine Verletzungen in deine Hand. Deine Ablehnung. Und die Bibel sagt, sag Dank alle Zeit für alles. Komisch, für alles. Weißt du, du musst begreifen, jeder Mensch hat sein eigenes Gesicht. Auch wenn er sich ein bisschen verzerrt. Jeder Mensch hat seinen eigenen Auftrag, sein eigenes Ziel, seine eigene Identität. Wir haben mit unseren Kindern mal auf der Straße gespielt und wir haben geprüft, vor allem die Jungs, kein Auto ist gleich, auch wenn sie aus der gleichen Werkstatt kommen, die gleiche Marke sind. Der eine hat mehr Kilometer, der andere weniger Kilometer, der eine hat Kratzer, der andere die Farbe, der andere die Ausstattung. Jedes Auto ist anders. Und wie viel mehr, jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch. Und jeder hat seinen eigenen Fingerabdruck. Verstehst du? Jeder Mensch hat seinen eigenen Fingerabdruck. Seinen eigenen Stimmenklang in deiner Stimme. Denk noch. Und denk noch daran oder denk dazu. Wozu sind die Verletzungen in meinem Leben gewesen? Sage Dank alle Zeit für alles. Denn nur so kannst du heilen. Übers Danken, Therapie. Und es ist schwer. Verdammt schwer. Verdammt schwer. Und hier arbeitet Gott an uns. Kannst du mir immer noch danken? Liebst du mich immer noch? Bin ich immer noch dein Vater? Wenn ich sowas zulasse in deinem Leben? Wenn ich dich operiere? Wenn ich mit meinem Heiligen Geist auf dein Leben einwirke und an deinem Leben so ein bisschen rumschnipsle? Hast du mich immer noch gerne? Weißt du, Gott will dich beschneiden. Die große Spannung im Neuen Testament, im Übergang zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, war die Beschneidung. Der Paulus, gerade Römerbrief und Galaterbrief, die Beschneidung ist ein großes Thema. Die Beschneidung. Und hier arbeitet Gott an dir und schnipselt. Im Kampf des Glaubens erlebst du die Beschneidung. Mann oder Frau spielt jetzt keine Rolle. Das war ein großes Diskussionsthema vor den Juden oder Israeliten. Wer ist ein echter Israelit? Wir sind beschnitten. Deshalb haben sie die Juden auch gar nicht bei den Olympischen Spielen damals mitgespielt, weil sie ja nicht zulassen konnten, die Hose runterlassen. Und man sah, sie sind beschnitten. Sind sie mitten. Römer 2, Vers 26 bis 29. Paulus schreibt in dieser Diskussion, wer ist ein echter Jude? Wer ist ein Israelit? Nicht der, der in Palästina kommt, der in die Synagoge betet, der Hebräisch kann und beschnitten ist. Wenn Menschen, die nicht beschnitten worden sind, nach Gottes Geboten leben, dann sind sie vor Gott beschnitten. Überleg einmal. Wenn sie nach Gottes Geboten leben, fang an nach Gottes Geboten, nach Gottes Regeln, nicht nach den Gesetzen, sondern nach den Regeln Gottes, nach den Regeln, die Gott gegeben hat. Die Natur lehrt uns schon so. Guck die Natur dir an und da brauchst du die Bibel nicht zu lesen. Und die Bibel bestätigt nur die Natur Gottes, der Handhabe Gottes, die Gesetze Gottes. Ja, hier geht's weiter. Ja, solche Menschen werden sogar über euch Juden Richter sein. Denn ihr seid zwar am Körper beschnitten und habt Gottes Gebote, aber ihr lebt nicht danach. Fang an, und das ist die Heilung der Persönlichkeit, fang an, nach dem zu leben. Die jüdische Abstammung, schreibt Paulus hier weiter, und die Beschneidung sind also nur äußerlich und lassen niemanden zu einem wirklichen Juden werden. Und so viele sind mit Wasser besprengt, aber das ist, oder in Wasser getaucht. Aber du bist immer noch derselbe. Der alte Adam und die alte Eva, die kann immer noch schwimmen. Verstehst du? Der kommt immer hoch bei bestimmten Anlässen. So, Jude ist man im tiefsten Inneren, wenn die Beschneidung mehr bedeutet als die Erfüllung der toten Buchstaben. Also nicht nur tote Buchstaben, nicht nur Formalismus, nicht nur Rituale, nicht nur ein Kult. Ich bin getauft. Das Gefängnis ist voll von getauften Christen, angeblichen Christen. Du hast den Namen, dass du lebst. Was wirklich zählt, ist die Beschneidung, die vom Heiligen Geist kommt und einen Menschen völlig verändert. Die vom Heiligen Geist kommt, diese Beschneidung. In den Augen der Menschen mag das nicht viel bedeuten, wohl aber bei Gott. Gott beschneidet uns. Hast du es gehört? Gott beschneidet uns, ohne dass wir groß merken oder registrieren. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast. Wir ärgern uns nur, sind gestresst, genervt, uns geht an die Nerven und Gott ist an der Arbeit. Er arbeitet uns so im Stillen, im Hintergrund, wenn wir schlafen, bis wir zu seinem Ebenbild geworden sind. Wie war das beim Abraham? Weißt du, er war zeugungsunfähig, fruchtlos, bis ins hohe Alter. Und wenn du 1. Mose 25 liest, dann hat er noch bis ins hohe Alter. Da hat zwar Isaac und Ismael gezeugt, aber dann im hohen Alter, 1. Mose 25, hat er noch 6 weitere Söhne gehabt von der Ketura. Das ist wahrscheinlich, da stimmt was nicht. Und weißt du, ich habe zeitlang Widersprüche in der Bibel gesucht und habe versucht, diese Widersprüche da zu entwirren. Und er wurde Vater von 6 arabischen Stämmen, die im Osten und Süden Israel sich niedergelassen haben und dort eingesiedelt sind. Und in Römer 4 lese ich, dass der Leib Abrahams erstorben war. Und er hatte doch noch 6 Söhne hinterher. Doch im Glauben konnte er dennoch einen verheißenen Sohn bekommen. Soweit ist alles klar, da wird niemand, kein Christ mehr widersprechen. Aber später noch von der Ketura, wer diese Frau auch war, ist mir vollkommen jetzt egal, kriegt er noch 6 Söhne. Ha, das ist Abraham, nicht erst den Isaak, den Verheißenen. Und diese wurden ihm nicht verheißen. Sein Körper war nicht mehr in der jugendlichen Frische, aber als er das Wunder Gottes erlebte, war es möglich, dass er noch 6 Söhne kriegt, hinter dem Isaak. 1. Mose 25 lesen wir von den Söhnen seiner Gebsfrau. Er ist 175 Jahre alt geworden, dieser Abraham, obwohl sein Leib erstorben war. Unmöglich fast. Und gerade diese Passage in Römer 4, die macht mich so aufmerksam. Wir sollten aufmerksam lesen, was da wirklich passiert ist. Dass der Mutterleib Sarahs abgestorben war. Ihr Mutterleib. Das steht, Abraham sah nicht auf seinen eigenen erstorbenen Leib, sondern der Mutterleib der Sarah war erstorben. Und hier fallen mir ein paar Unterschiede auf zwischen den Begriffen ersterben und abgestorben. Heilung der Persönlichkeit ist mein Thema. Es gehört hier in diesem Kontext. Sarahs Leib war nach der Gebärfähigkeit oder dass sie noch Kinder kriegt, tot. Ihr Leib war erstorben. Aber im Hebräer 11, Vers 11, was lese ich da? Finden wir in Bezug auf Isaaks Geburt nur den Glauben Sarahs, nicht den Glauben Abrahams. Den Glauben Sarahs. Was ist da passiert? In 1. Mose 18, Vers 12 finden wir eine ganz bemerkenswerte Aussage. Und da heißt es, als die Engel da, die den Abraham besuchten und die Frau natürlich im Zelt, was ist da los bei uns? Was reden, was schwätzen die Männer untereinander? Verstehst du? Und die lauscht. Und als sie hört, Abraham, was ist dein Wunsch? Ich möchte so gerne einen Jungen, einen Sohn, einen Erben. Und dann sagt einer der Engel, in einem Jahr wirst du es haben. Glaubst du, in einem Jahr. Und da heißt es, und Sarah lachte in ihrem Innern und sprach, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Lust empfinden und mein Herr ist auch alt. Sie lachte. Und du musst sehen, wie das kicherte. Sie konnte sich fast gar nicht beherrschen. Sie lachte. Deshalb heißt auch nachher Isaak der Lachende. Soll ich was sagen? Und das, was ich will das sagen, ganz bewusst, Sarah lachte, denn sie hat schon viele Jahre keine Lust auf Sex und Kinder gehabt. schon jahrelang, sie haben abgeschrieben, dieses Kapitel, Kinder zu haben. Sie hat auch keine Lust mehr, Mutter zu werden. Diese Strapazen werde ich nicht verkraften. Ich lasse nur richtig denken. Ich denke hier, was diese arme Sarah gedacht hat. Sie hat sich damit abgefunden. Und so viele Menschen haben sich abgefunden mit ihrem Schicksal. Bei mir wird nichts mehr anders. Ich bleibe jetzt ledig. Ich bleibe jetzt Witwe. Und auch in Bezug auf ihren Alten. Und mein alter Herr, verstehst du, ist alt. Oder mein Herr ist alt. Dieser Abraham, der hat auch keine Lust mehr. Der braucht, weißt du was die Leute brauchen? Mehr Lust, mehr Sex. Die sind mit Sex fertig geworden. Ja, wir sind nicht mehr in dem Alter, in der Zeit, ein Kind zu empfangen. Und sie haben sich abgeschrieben. Sarah hat sich mit ihrem Schicksal abgefunden. Mit ihrem Traum hat sie begraben. Ich spreche über die Heilung der Verletzung, der Persönlichkeit. Und sie und die Abraham haben sich mit diesen Umständen abgefunden, sich haben auf so Seniorenleben eingerichtet. Wir machen uns gemütlich, leben ein altersgemäßes Leben. Es ist ihr auch gar nicht schwer gefallen. Heilung der Persönlichkeit. Und Sarah belauscht dieses Gespräch und sie hört. Und sie kann sich das Lachen nicht verkneifen. Weißt du, solange du noch weinst über deine Verletzungen, bist du noch nicht geheilt. Erst wenn du drüber lachst, was es auch immer ist, du kriegst keinen Isaac, keinen Nachfolger. Lachen löst etwas in einem Menschen aus, ist nicht mein Thema, aber ich möchte dir nur sagen, Lachen löst etwas aus. Die Freude, der Jubel über das Gehörte, was du hörst, was? Herr, du hast die Niedrigkeit deiner Magd gesehen und da bekam Sarah Kraft. Alle negativen Erlebnisse, die sie bereits hatte, ihr Leib ist erstorben, alles auf Seite geschoben. Sie hat Glaube empfangen, Lust, Lust, Lust. Weißt du, wir sind erwachsene Leute, ich will dir auch noch die Wahrheit sagen. Hat sie plötzlich, ja, 6 Wäsche gekauft, den Abraham gereizt. Verstehst du? Nur nebenbei. Sie hat mit der Vergangenheit gebrochen. Ich bin noch attraktiv. Männle. Ha. Und hat ihn provoziert. Und Sarah war eine tolle Frau. Dass sogar der König sie in Ägypten, da sie sie abermählich genommen hat. Weißt du, aber sie hat sich abgefunden mit mir nicht mehr. Sie hat die ganzen Fehlschläge gebrochen und wieder ganz neu angefangen. Sex und Gottesdienst gehört irgendwie zusammen, wenn wir die Bibel richtig betrachten und lesen. Aber ich will nur hier eine Wahrheit betonen. Sie macht sich wieder schön, um mit ihrem Abraham auszugehen, mal zu essen. Verstehst du? Für Abraham attraktiv zu werden, den Abraham zu verführen. In aller Liebe. Ja, ich bin schon zu alt. So viele Frauen geben sich auf, so viele Männer geben sich auf. Oder es ist eine Tragödie. Sie gab ihrem Traum wieder eine neue Dynamik. Sie gehorchte der Natur, dem Trieb. Ich habe Lust auf Sex. Ha! Das darfst du in der Gemeinde gar nicht sagen, oft. Das ist ja verboten. Aber hier passiert etwas. Ohne Sex kommt kein Kind zustande. Kannst noch so viel beten und glauben. Sie gehorchte Gott. Und sie hat aufgehört, abstinent zu leben, sich zu enthalten, den Körper zu verachten. Lessing hat gesagt, der liebe Gott hat den Menschen geschaffen vom Kopf bis zum Nabel und auf den Nabel hat der Teufel gemacht. Das ist, was die Leute sich auch vorstellen vom Leben. Gott hat den Menschen komplett geschaffen. Und Gott bekannt sich dazu. Und Isaac ist tatsächlich das Ergebnis eines Glaubensgehorsams von Abraham und der Sarah, dass sie sich wieder einander angenommen haben, sich einander lieb gehabt haben und miteinander Sex gehabt haben. Lies mal, der Gehorsam Sarahs, Hebräer 11, Vers 11. Wir können noch weiter argumentieren in Römer 1, Vers 1, nicht Römer 1, Vers 1, sondern in Römer 1, da heißt es, die Frauen haben den wahren Gottesdienst verdorben in Sodom und Gomorra. Sie haben den Sex verkehrt. Alles verrückt gemacht. dass den Männern alles vergangen ist und den Frauen natürlich auch mit der Zeit. Wir Christen sind Erben der Verheißung, aber viele Christen sind nicht mündig. Der Erbe ist noch unmündig. Sarah und Abraham waren unmündig. Der Teufel hat ihr Leib verschlossen, heißt es in der Bibel. Der Herr natürlich, aber die falsche Einstellung, die falsche Sicht, die falsche Betrachtungsweise, Heilung der Persönlichkeit. Uns wurde was eingeimpft. Geh ins Kloster, Mädel, oder werde Priester und das Zölibat. Aber es fehlt der Reife, ihr Brüder und Schwestern. Fang drüber an zu lachen. Alles nur Quatsch, religiöser Unsinn. Gib das Alte, das, was die Leute dir eingeimpft haben, was, womit du dich abgefunden hast und glaubst, das ist so. Der Arzt hat es gesagt. Heilung der Persönlichkeit. War auch beim Isaac. Ich möchte ganz schnell nur die Patriarchen streifen. Auch beim Isaac. Isaac, gib dich nicht auf. Grab ein Brunnen nach dem anderen. Auch wenn die Philister dir ständig was zuschütten, mach, arbeite weiter und kämpfe weiter. Und er sah Fortschritte plötzlich irgendwo. Er wurde von seinem eigenen Sohn betrogen, dieser Isaac. Gab es verschiedene Gründe, gehe nicht darauf ein. Und sogar seine Rebekka, die von Gott gegebene, vom Heiligen Geist geschickte, hat mitgeholfen, dass der betrogen wird. Lies die Geschichte aufmerksam. Oh, der Vater will den Esau segnen, schnell einen Braten machen. Du siehst, Leute auch, die sogar von Gott gegeben worden sind, angeblich, auch die machen Fehler. Auch die handeln im Fleisch. Und jetzt musst du deinen Weg finden. Und dann heißt es, Jakob hinkte. Er wurde auch betrogen mit seinen Söhnen und sogar von seinem Schwiegervater Laban. Und all das, Esau und Jakob, die Zwillinge, brauchten Heilung über das Grab hinaus. Und so viele brauchen persönliche Heilung über das Grab hinaus. Die Lieben sind schon längst in der Ewigkeit abgereist. Interessant sind die Vorgänge bei der Beerdigung von Abraham, 1. Mose 26, Vers 6. Da heißt es vor der Beerdigung, dass Abraham die Söhne der Ketura und auch Ismael weggeschickt haben, und damit die Stellung Isaaks anerkannt wurde und so weiter. Und da waren die beiden Buben, Esau und Jakob, gerade 15 Jahre alt. Weißt du, sie haben gerade in der Pubertät Dinge erlebt, die nicht gerecht waren. Das waren ja unsere Geschwister. Und der Vater schickt sie weg, bevor er stirbt. Die Söhne der Ketura und den Ismael, unseren Opa. Und 55 Jahre später. Und als Esau sah, dass Isaak den Jakob gesegnet hat, also was nichts mehr rückgängig machen konnte, hat er gesagt, ich zeig's euch, ich zeig's euch, ich zeig's euch. Hat er eine Frau genommen von den Kindern Ismael. Ja, wir sind verwandt. Weißt du, wir können das alles noch entschuldigen. Ist das auch Same Abrahams? Er wollte die Familie versöhnen, aber es nicht geklappt. Er nahm von den Töchtern Ismaels und Isaak sagt ganz klar, du sollst Jakob nicht eine Frau von den Kananitern hier oder von Ismael nehmen. Und da heißt es weiter, als Esau sah, dass die Töchter Kanaans übel waren in den Augen seines Vaters, ging jetzt hinaus und hat vom Ismael die Frau genommen oder von den Frauen, der Ismael war schon tot in der Zeit, schon 7 Jahre tot, hat die Frau genommen, eine Tochter Ismaels. Esau hat das gesehen. Aber Jakob wurde gesegnet, weil er Gott gehorchte und er wurde weggeschickt. Weil er dachte, der Esau dachte, es gibt noch einen alternativen Weg zum Segen. Weißt du, du erlebst vielleicht in deiner Familie, da gab es so ungerechte Behandlung. Deine Geschwister wurden alle enterbt. Und der hat gerade sein Erbe bekommen. Was auch immer ist. In Hebräer Kapitel 12, Vers 16 heißt es, niemand soll so sein, wie ein Esau war, ein Hurer und ein Ungöttlicher, der für eine Speise seine Erstgeburt verkaufte. Heilung der Persönlichkeit. Weißt du, so viele heiraten aus Protest. Ich werde nie vergessen, ich habe den Mann beerdigt auch. Die Frau kam lange Zeit zu mir in der Gemeinde aus Steglitz. Die Frau hat gesagt, und der Mann war Alkoholiker, super intelligente Frau. Aber aus Protest gegen meine Eltern, die mir eben ständig Vorschriften machen, habe ich diesen Säufer geheiratet. Und sie hat die Hölle durchgemacht. aber den Säufer geheiratet und aus Protest den Vater zuliebe und den Eltern zuliebe. Es gibt so viel Schindluder, so viel Schmutz, so viel Blödsinn, so viel Durcheinander. Zum Beispiel 1. Mose 38. Kannst du vorstellen, bitte nicht erschrecken, der Judah geht in den Puff. Bitte nicht erschrecken. Und dort trifft er die Tamar, die sich auf dem Wegesrand als eine Prostituierte verkleidet hat. Warum? Der Judah wollte nicht, dass die Frau, sein Sohn Kinder bekommt, der soll ledig sterben und so weiter. Da hat er ersten Mann gegeben, der starb, und der zweite war der Onan und so weiter. Sie haben keine Kinder gehabt. Und sie sagt, ich mach was. Verkleidet sich dort am Straßenrand als Straßendirne und fängt den Judah ab. Und der arme Judah hat kein Geld für einen Puff. Dann sagt er, wenn ich zurückkomme, ich bezahle dir das, kriegst ein Zieglein oder Böcklein. Und verspricht ihm, das kannst du die Geschichte nachlesen, ich lese nicht. Und die hat ein Armband, ein Ziegel genommen und einen Stock von diesem Judah. Und dann kommt die Tamar nach Hause und er hört, die Tamar ist schwanger. Aber von wem? Der hat Unzucht getrieben. Und wer Unzucht getrieben hat, das war Judah. Verstehst du? Und er will die steinigen, umbringen. Da ist so viel Durcheinander, so viel Verbranntes, so innere Brandmale in den Herzen der Menschen. Und dann 1. Mose 38, dann sagt Tamar, ich will mein Pfand haben, mein Versprechen. Und sie treibt ein diesen Pfand, dieses Pfand und so weiter und lässt den Eintreiber kommen. Das Ziegböcklein will ich haben. Ja, wer ist? Und dann dieser Armband und der Stock. Judah, du, der ist knieweich geworden. Was ich sagen will, weißt du, zu Hause erfährt dieser Judah, was da alles los ist. Gott arbeitet die Geschichte auf. Sogar, dass wir der Großvater, der Zwilling, der ist noch gar nicht da, aber die Hebamme bindet schnell ein rotes Band da am Arm, damit denn die Kinder, die geboren werden, weiß, wer der Erstgeborene ist. Und dieser Erstgeborene wird später Stammvater Davids, steht im Stammbaum Jesu. Unmöglich. Gott arbeitet die Geschichte auf. Weißt du, für die Erbfolge, Gott sorgt dafür, dass der Richtige den Segen bekommt. Und wir können so die Geschichte fortlaufend betrachten. Gott will dich heilen. Sei nicht so kleinlich, so kleinkariert. Jetzt ist passiert. Was willst du? Du kannst sowieso die Geschichte nicht mehr rückgängig machen. Du kannst die Uhr nicht mehr zurückdrehen. Wem gehört dieser Stock? Alles, was in deinem Leben passiert, jetzt halte ich fest, ist von Gott zugelassen. Du sollst sein Ebenbild werden, verwandelt in sein Bild, ihm dienen. Und meine Bibel sagt, die Gott lieben. Und du merkst, wenn Gott an dir arbeitet, die Gott lieben, alle Dinge dienen zum Allerbesten. Wenn die Gott lieben. Du hast nicht nur eine Vergangenheit, Bruder und Schwester, und das ist mir so wichtig, das will ich nur ganz schnell sagen. Du hast nicht nur eine Vergangenheit, sondern eine Gegenwart und eine Zukunft. Ob Christ oder nicht Christ, jetzt lasse ich alles offen. Es macht was aus deinem Leben. Das Leben geht weiter, muss weitergehen. Meine Geschichte kann ich nicht aufhalten, auch wenn ich so gerne möchte. Oh, ich möchte das und das. Meine Vergangenheit darf mich nicht hindern, den Weg weiterzugehen, wo ich auch stehe und was ich mache. Und was passiert ist, das darf mich nicht blockieren. Jakob hinkte, aber er lebte weiter. Mit dieser Verletzung. Verletzungen prägen uns. Die Heilung muss stattfinden. Das Große, was ich an Jesus sehe, wenn er wiederkommt, weißt du, wie du Jesus erkennst? An seine Wunden. Er wird ihnen ihre Wunden zeigen und er wird ihnen zeigen, in wen sie gestochen haben. Er wird seine Brust aufmachen und er wird sagen, guck mal, ihr Römer habt in meine Brust gestochen. Aber das ist keine Anklage, kein Vorwurf, sondern Jesus ist jetzt im Himmel und er hat diese Wundenmale, dieses Stigma. Und wir haben alle ein Stigma. Wir sind gebrannt. Aber durch Vergebung wird die Geschichte aufgearbeitet. Und Gott gibt uns eine neue Biografie. Weißt du, Gott fügt einen anderen seinen Faden, seinen Goldfaden in unser Lebensgewebe hinein. Weißt du, und das ist der rote Faden. Englische Wäsche, englische Qualität. Der rote Faden. Und wir müssen öfters in unserem Leben häuten, so wie die Schlange. Schau nicht auf deine Verletzungen, dass die bleiben. Weißt du, sei nicht so verwundert oder erstaunt über deine Niederlage, Versagen, Magen und die ganzen Probleme, die in deinem Leben sind. Konzentriere dich nicht auf das Negative, sondern konzentriere dich auf die Zukunft. Halleluja. Auf die Erfüllung deiner Träume, die kommen werden. Weißt du, deine Sinne sollen geheilt werden, deine Gefühle sollen geheilt werden, du musst umgepolt werden jetzt. Und in der Bibel heißt es, wenn der Heilige Geist kommt, wir werden eine andere Sprache sprechen. Wir werden nicht mehr das Vergangene, immer das früher, weißt du, das war noch so schön. Der Heilige Geist hilft uns, die Traumas zu verarbeiten, die Verletzungen, die seelischen vor allem, die geistigen und emotionellen. Und dann sehe, was heißt in Jesaja Kapitel 43, Vers 1, das möchte ich dir als Hausaufgabe mitgeben auf dem Weg. Dort heißt es, siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt es ihr nicht. Ich mache einen Weg in der Wüste, Ströme in der Einöde. Ich mache das. Und es passiert im Augenblick, wo Gott jetzt an uns arbeitet. Halleluja. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du die Wüste zum Paradies machst, zum Gartenland. Halleluja. Du bringst die Wüste da, wo bei uns alles erstorben ist, wie bei der Sarah, bei all diesen heiligen Frauen, Herr, wo alles nichts mehr zu hoffen ist. Herr, hilf, dass wir wieder lachen können, dass wir uns wieder freuen können, dass wieder Söhne und Töchter dem Volke Gottes geboren werden, dass wir nicht so mies sind, nicht so verbittert sind, nicht so sauer sind. Nimm, gib uns Süßigkeit und Genießbarkeit in unserem Leben, dass wir wieder Lust und Freude haben, Gott zu leben, dir zu dienen, durchs Leben zu gehen und fröhlich unsere Straße zu ziehen. Herr Jesus, du bist da und der Heilige Geist ist da. Ich danke dir dafür. Anbetung sei dir. Halleluja, 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 Halleluja. Amen.